Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Ist Ihnen dieser Text der Beschneidung und Darstellung Jesu im Tempel so bewusst gewesen? Also die zweite Hälfte wahrscheinlich schon, denn da wird dann geschildert, wie Simeon und Hanna am Tempel sind und Maria und Josef mit dem Kind kommen sehen. Und dann ist dieser berühmte Lobgesang des Simeon, der dann eben da Gott preist und sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn ich habe die Rettung, die Erlösung für die Welt gesehen. Das ist also dieser Simeon-Lobgesang, der ist eigentlich recht bekannt. Und von Hanna wird dann auch erzählt, dass sie dann aufmacht und eben das nicht nur für sich entdeckt, sondern tatsächlich der Welt auch davon erzählt. Und das ist dann auch das Entscheidende an diesem Moment. Und ich versuche das jetzt so kurz wie möglich irgendwie darzustellen. Verweise dabei übrigens auf den Gemeindebrief, den jetzigen. Denn da habe ich bei der Andacht vorne mich mal diesem Thema des 1. Januar, der Beschneidung und Namensgebung Jesu, gewidmet. Je älter ich werde, desto länger brauche ich ja, ne? Fällt mir immer schwerer, mich kurz zu fassen. Und diese Andacht, die ist auch nicht so kurz geworden, wie es eigentlich sein soll. Deswegen, da wo Sie meinen, die ist schon zu Ende. Da müssen Sie nochmal umblättern und dann geht es noch weiter. Also das kann ich nur darauf sagen. Das lohnt sich nämlich mal, das alles sich anzugucken, nebeneinander, wie die vier Evangelisten da unterschiedlich ihre Schwerpunkte setzen. Denn das ist das, was Lukas unter Epiphanias versteht. Wir feiern am 6. Januar Epiphanias. In Köln kennt man das nur als Heilige Drei Könige. Hilie Drei König. Wie auch immer. Jedenfalls diese drei Männer, die angeblich Kronen auf dem Kopf haben. Genau. Das ist die Matthäusdarstellung der Weisen aus dem Morgenland. All diese Geschichten, die wir mit Epiphanie verbinden, sie haben den Sinn, deswegen heißt das auch Epiphanias, den Moment zu schildern, in dem Jesus in seiner Bedeutung der Öffentlichkeit bewusst wird. Vorher, die Geburtsgeschichte, die wir zu Weihnachten groß gefeiert haben, das ist ein Ereignis ganz im kleinen Kreis, das kriegen nur die Hirten mit, sonst keiner. Und diese Epiphanie, deswegen wird das auch nochmal extra so groß gefeiert, die wir eben am 6. Januar feiern, nach der Erzählung des Matthäus, das schildert den Moment, wo dann eben von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird, da ist was Besonderes passiert. Nur, bei Lukas passiert das eben hier. In diesem Moment, in dem Maria und Josef mit ihrem Sohn 8 Tage nach der Geburt, so wie das jüdische Gesetz es vorschreibt, in den Tempel gehen, um ihn beschneiden zu lassen. Lukas und Johannes kennen da gar keine Kindheitsgeschichte. In ihrem ganzen Evangelium nicht. Sie finden bei Lukas und bei Markus und, nee, wo bin ich jetzt? Ich bin bei Markus und Johannes. Ich komme schon ganz durcheinander. Also, Lukas ist der, den wir gerade gehört haben. Matthäus ist der mit den Weisen aus dem Morgenland. Markus und Johannes kennen keine Kindheitsgeschichte Jesu. Markus, Moment, in dem die Öffentlichkeit wahrnimmt, welche Bedeutung dieser Mann hat, ist die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer im Jordan. Sie kennen die Schilderung, wo dann die Taube erscheint und die Stimme aus dem Himmel kommt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist Epiphanie bei Markus. Johannes hat dann noch mal einen ganz anderen Moment. Da wird Jesus in seiner ganz besonderen Rolle, in seiner sehr speziellen Rolle, die ihm dann auch einen ganz schlechten Ruf einhandelt, der Öffentlichkeit bewusst, ganz am Anfang des Johannesevangeliums, mit der Hochzeit zu Kanaan, wo er diese 700 Liter Wasser in Wein verwandelt und prompt sich den Ruf eines Fressers und Weinsäufers einhandelt. Hab nicht ich erfunden, steht in der Bibel. kann man alles nachlesen. Also, dieser Moment sehr unterschiedlich von den vier Evangelisten wahrgenommen, sehr unterschiedlich geschildert, aber Gott sei Dank haben wir den guten Paulus, der vorher schon, denn der hat schon geschrieben, da war noch keines dieser vier Evangelien geschrieben, der vorher schon in seinem Brief an die Galater uns inhaltlich sozusagen mitgibt, was da eigentlich passiert. Wir kennen die Geburtsgeschichte von Lukas, die haben wir zu Weihnachten jetzt wieder gehört. Eine sehr bildhafte Schilderung der Geburt Jesu. Paulus liefert uns die theologische Füllung des Ganzen. Ich lese Ihnen vor aus dem Galaterbrief Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft: Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Keine bildhafte Schilderung, auch kein Hängenbleiben an irgendwelchen Details, sondern gleich voll rein in die theologische Bedeutung des Ganzen für uns. Und das, wie bei Paulus, fast immer so dicht gefüllt, dass man da ein bisschen genauer hingucken muss. Müssen wir uns antun. Ich gebe mir auch Mühe, ich habe die Uhr hier liegen. Also, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist bei Paulus keine zufällige Formulierung. Als die Zeit gekommen war, heißt nicht, als er neu begonnen hat, nicht, als er einen Neuanfang gesetzt hat, sondern als er so weit war, dass nach all dem, was er vorher schon gemacht hat, jetzt zum Ende seine endgültige Offenbarung kommt. Paulus ist ganz klar, diese Geburt dieses Kindes steht in der Tradition all dessen, was vorher war. Da ist kein Bruch, da ist nichts, wo Gott sagen würde, vorher lag ich falsch, jetzt kommt das Richtige, sondern es ist die logische und konsequente Fortsetzung dessen, was er vorher alles im Alten Testament mit dem Volk Israel und allem, was da passiert, angefangen hat. Es gibt da keinen Bruch. Die Zeit ist jetzt erfüllt. Und um diesen Übergang deutlich zu machen, passiert dann genau das, was Paulus hier so nebenher, also er kann sich das leisten, weil er war selber pharisäischer Jude. Er wusste, wovon er spricht. Uns geht das in dieser kurzen Formulierung fast unter. Deswegen muss man da sehr genau hingucken. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Damit sagt Paulus in aller Eindeutigkeit, Jesus gehört rein in die jüdische Tradition. Er ist kein Abbruch mit der jüdischen Tradition, ganz bestimmt nicht. Kann auch niemand behaupten, denn nach dem, was wir gerade im Evangelium gehört haben, haben Maria und Josef genau das getan, was das jüdische Gesetz vorschreibt, was sie mit einem Sohn machen sollen, nämlich 8 Tage nach der Geburt mit ihm zum Tempel gehen, ihn beschneiden lassen und ihn in die jüdische Gemeinde aufnehmen. So wie wir Kinder mit der Taufe in die christliche Gemeinde aufnehmen. Und das ist wichtig, das zu betonen für uns heute. Das ist wichtig, das immer wieder deutlich zu machen. Das war eigentlich immer schon wichtig, dass es gesagt wird und ist leider immer vernachlässigt worden. Deswegen nochmal, um es so kurz und knapp wie möglich zu machen, der dringende Appell: Antisemitismus aus christlicher Ecke ist von vornherein falsch. Geht eigentlich nicht. Verbietet sich von selber. Denn wer Juden angreift, greift uns an. Weil Jesus war Jude und unsere Wurzel unseres christlichen Glaubens ist eine jüdische. Also deshalb, das ist immer mein Appell, wenn wir uns an die Seite von Juden stellen und sie gegen Verleumdungen schützen, dann ist das nicht, weil wir zeigen wollen, dass wir bessere Menschen sind. Das hat so einen komischen Beigeschmack, ja, als wären wir die Gutmenschen da. Nee. Das ist ein Akt von Selbstverteidigung. Wer Juden angreift, greift uns selber an, unsere Wurzel, unser Selbstverständnis, unser eigenes Verständnis davon, wo wir herkommen und wer wir sind. Denn ohne jüdische Tradition wäre der christliche Glaube nichts. Und das geht bis in unsere Gottesdienste hinein. Wir fangen am Anfang immer mit einem Psalm an, das ist jüdische Tradition. Und das können Sie durch den Gottesdienst durchdeklinieren. Wir hätten in unseren Gottesdiensten kaum eine Sprache, wenn wir nicht auf jüdische Traditionen zurückgreifen würden. Also deshalb mein dringender Appell, weder mit Paulus noch mit dem, was die Evangelien erzählen, kann man aus christlicher Ecke gegen Juden hetzen. Wo das passiert, muss man ganz klar sagen, das ist so falsch, wie es nur sein kann. Jesus gehört in diese jüdische Tradition hinein. Er ist beschnitten worden und Mitglied der jüdischen Gemeinde gewesen. Aber diese Formulierung, er wird unter das Gesetz gestellt, meint noch etwas anderes. Nämlich dadurch, dass Gott als Mensch in die Welt kam, war Jesus auch jedem menschlichen Gesetz unterworfen. Das heißt, alles, was Menschen erleiden, erlitt er auch. Es gab für ihn keinen Sonderweg. Er konnte nicht für sich in Anspruch nehmen, ich bin der Gottessohn, ich muss nicht spülen, ich muss keinen Müll runterbringen und ich habe auch mit Arbeit nichts zu tun. Nein, Jesus war wie jeder andere Mensch in die alltäglichen Abläufe eingebunden. Auch sein Leben bestand aus Alltag. Und gerade deshalb hat er für uns die große Bedeutung, weil es nur deshalb glaubhaft ist, dass das, was er uns sagt, eben auch in unserem Alltag umsetzbar ist. Er hat es vorgelebt. Er hat es gemacht. Er ist anders mit Frauen umgegangen, er ist anders mit Männern umgegangen, er ist anders mit Kindern umgegangen, er ist anders zwischen den verschiedenen Völkern umgegangen, er hat anders mit Menschen geredet, er hat versucht, mit Krankheit anders umzugehen, als andere es tun, er hat versucht, mit Depressionen anders umzugehen, als andere es tun, er hat vor allen Dingen einfach keine Angst vor all diesen Dingen gezeigt und hat dadurch schon oft den Menschen möglich gemacht, wieder als Gleichberechtigte am Leben aller teilzunehmen. Keiner kann sagen, es geht nicht, denn Jesus hat es getan. Das macht seine Menschlichkeit aus. Und das ist diese doppelte Bedeutung dieser Formulierung. Er ist dem Gesetz unterstellt, er unterliegt nicht nur dem jüdischen Gesetz, er unterliegt auch dem ganz normalen menschlichen Gesetz. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. Das ist das, was wir durch Jesus wissen, was er uns nahe gebracht hat, dass Gott für uns derjenige ist, den wir als Vater ansprechen dürfen. Nirgends so deutlich ausgedrückt wie im Vater unser selbst. Und das sagt Paulus in aller Deutlichkeit, und da muss ich nochmal sagen, dafür bewundere ich diesen Paulus. Der wird ja oft auch so ein bisschen niedergemacht, heutzutage manchmal, weil er halt nicht alle Kriterien einer Denkweise erfüllt, die die modernen Zeiten 2000 nach Jesus so haben. Ja, kann er eigentlich auch gar nicht. Aber er hat schon in einer Klarheit Dinge gesehen, die nachher theologisch nie besser aufgearbeitet wurden. Eigentlich hat man Paulus immer nur nachgesprochen und dann erweitert, erläutert. Aber Zeigen Sie mir mal die Stelle, wo Theologen etwas Neues entdeckt haben, was Paulus so noch nicht wusste. Und er sagt uns da in aller Deutlichkeit, wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Und auch das hat seine zwei Seiten. Wir sind die Kinder Gottes, die von Gott tatsächlich alles haben können, was er uns in Jesus geschenkt hat. Wir können alles kriegen. Was ich immer wieder versuche deutlich zu machen, es liegt an uns, inwieweit wir den Himmel Gottes auf die Erde holen. Die Möglichkeit haben wir. Wir sind seine Erben. Wir können hier auf der Erde das tun, was er für die Erde denkt. Er hat es in Jesus vorgelebt. Aber es hat eben die zweite Seite und das kennen wir alle auch aus unserem alltäglichen Leben. Sie haben immer die Möglichkeit, ein Erbe auszuschlagen. Und das geht eben auch Gott gegenüber. Wir Menschen können, und das passiert leider nur allzu oft, sagen, nee, mit dem, was du uns da anvertraust, ist mir zu schwer, ist mir zu anstrengend, schaffe ich nicht, will ich nicht. Ich gehe lieber meinen eigenen Weg. Und dann ist die Erde so, wie sie ist. Und dann landen wir eben da, wo wir sind. Es ist eine geradezu logische Konsequenz, dass wenn wir Gottes Willen nicht umsetzen, wir auch nicht seine Welt haben. Paulus drückt das alles in diesen paar Sätzen sehr komprimiert, sehr eng aus und schafft es dort, das, was in der Geschichte bei Lukas so bildlich schön erzählt wird, uns deutlich zu machen, in jedem einzelnen Punkt, was dahinter steckt. Und er schafft es, diese Linie, ich sag mal, vom Beginn der Bibel bis ins Neue Testament hinein zu schlagen, noch bevor es das Neue Testament gibt. Kann ich immer nur wieder sagen, das müssen wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen, als Paulus seine Briefe geschrieben hat, da hat er noch auf diese ganze christliche Tradition überhaupt nicht zurückgreifen können und hat trotzdem schon diese sehr klaren Sätze gefunden. Aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Das umfasst beide, die, die dem jüdischen Gesetz unterworfen waren und die, die dem menschlichen Gesetz unterworfen waren. Alle finden in Jesus die Möglichkeit, sich für Gottes Leben freikaufen zu lassen. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Simeon bekennt das nachher. Hanna predigt es. Maria und Josef sind an dieser Stelle still. Die sagen da eher nichts. Und das ist, glaube ich, wirklich der Zwiespalt und das Bild dafür, für den Zwiespalt, in dem wir selber sind. Wir haben Eltern, wir haben Mutter, wir haben Vater. Und trotzdem haben wir noch diesen himmlischen Vater, der dann noch seine ganz eigenen Vorstellungen für uns und mit uns hat. Und die Frage ist, wollen wir tatsächlich ihn als unseren geistigen Vater anerkennen? Ja oder nein? Die Möglichkeiten, die sich damit eröffnen, sind groß. Gerade zu Beginn dieses neuen Jahres brauchen wir es auch sehr. Wir können damit eine Menge schaffen. Ich wünsche es uns, dass wir das auch hinbringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.